Ich mag behaupten zu sagen, viele Menschen würden gerne glauben. Ich glaube, das steckt im Menschen drin und grundsätzlich sagen sie, ich würde gerne glauben. Aber da spricht dann an einigen Stellen dann doch immer wieder irgendetwas dagegen. Wenn man sich die Landschaft so in Deutschland anguckt, auch Statistiken ein bisschen durchliest, dann sieht man, dass 58% der Deutschen an Gott glauben. An welche Art von Gott sei mal dahingestellt, an irgendeinen Gott. Sie würden also sagen, ich bin gläubig. Da gibt es irgendetwas, irgendwie ein Wesen, eine Macht, an die glaube ich. Gleichzeitig ist es so, dass in den letzten 15 Jahren knapp 8 Millionen Menschen aus der Kirche ausgetreten sind. Also da scheinen Menschen auf der einen Seite zu sagen, irgendwas ist da, ich glaube an irgendetwas, aber in Kirche finde ich das nicht. Oder Kirche präsentiert einen Gott, redet von einem Gott, zu dem oder mit dem kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Und dann sieht man, dass es ein immer breiteres Spektrum gibt an esoterischen und spirituellen Angeboten, was man alles machen kann, ausprobieren kann, ohne Ende. Deswegen glaube ich, Menschen würden gerne glauben. Aber mit diesem Gott der Bibel können sie vielleicht nicht so richtig etwas anfangen. Da ist irgendeine Barriere, irgendetwas, wo man sagt, nee, da passen wir einfach nicht zusammen. Das Interessante ist, wenn man dann beginnt, mit Menschen genau darüber zu sprechen, wenn du merkst, okay, Menschen, eigentlich sind sie auf der Suche, eigentlich würden sie gerne glauben, aber dieses Aber, dann merkt man recht schnell, sie haben ein ziemlich schräges Gottesbild. Und das ist es, was sie eigentlich hindert, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und das kann man ihnen gar nicht zum Vorwurf machen, weil irgendjemand hat Bilder gepflanzt. Wir alle, wenn wir über Gott reden, pflanzen wir ja irgendwie ein Bild im Menschen hinein. Wir versuchen Gott zu beschreiben, Kirche versucht Gott zu beschreiben, wir als Christen versuchen Gott zu beschreiben und es entsteht ein Bild von dem, wie Gott wohl ist. Und in dieser Predigtreihe möchten wir uns, die ja heute neu startet, möchten wir uns mit schrägen Gottesbildern beschäftigen, die der eine oder andere vielleicht im Kopf hat. Vielleicht von den Menschen, die sagen, hey, ich würde gern glauben, aber vielleicht bist du tatsächlich jemand, der heute hierher eingeladen wurde oder zufällig irgendwie dazugekommen ist und du sagst, ich würde gern glauben, aber also mit Kirche habe ich, also das, was die von Gott erzählen, das ist eigentlich nicht so, das passt eigentlich nicht so. Oder vielleicht bist du auch jemand, der durch gemeinliche Prägung durchaus auch schräge Gottesbilder hat. Also Glaube kann krank machen und das hat viel mit Gottesbildern zu tun, die in unseren Köpfen drinstecken. Oder vielleicht bist du auch jemand, der da ganz gesettelt ist, ich sag mal ganz gut unterwegs ist. Ich meine, wir alle haben irgendwie immer nur eine Facetten von Gott und niemand könnte sagen, oh, ich habe das perfekte Bild, das genau Richtige, was wirklich Gott widerspiegelt. Aber ich sag mal, ein gesundes Gottesbild zu haben und bist mit Menschen im Gespräch und dann soll das für dich heute so ein Anschluss sein, wenn du mit Menschen darüber sprichst, mal zu hinterfragen, welches Gottesbild steckt denn bei ihnen eigentlich dahinter, warum sie sagen, ich würde gerne glauben, aber. Und das soll in dieser Predigtreihe soll so das für diesen Monat der Aufhänger sein. Immer wieder zu gucken, welche Gottesbilder stecken da eigentlich dahinter, vielleicht bei uns selbst oder vielleicht auch bei unserem Gegenüber. Und welche Möglichkeiten haben wir eigentlich darauf einzugehen, darüber zu sprechen, unser Gottesbild ein bisschen gesünder hinzubekommen. Und das alles, und das auch das möchte ich ausdrücklich sagen, sehr in dem Bewusstsein, dass wir alle nur stückweise erkennen. Also hier wird sich niemand hinstellen und sagen, so wie ich Gott erkannt habe, so ist er definitiv. Weil dafür ist Gott viel zu groß, als dass mein Bild das komplett widerspiegeln könnte. Eines dieser schrägen und ich würde auch denken, vermutlich am meist verbreitetsten Gottesbilder führt dazu, dass Menschen sagen, ich würde gerne glauben, aber Gott ist ein Spielverderber. So ein richtiger. Also so ein Typ, der ganz viele Regeln aufstellt, ganz viele Gesetze aufstellt und der immer sagt, tu dies, tu jenes, das darfst du nicht und das solltest du bleiben lassen. Und ganz ehrlich, so ein Leben möchte ich nicht führen. Ich brauche keinen Gott, der mein Leben zerstört, der ein Spielverderber ist. Ich möchte Spaß haben, ich möchte das Leben genießen. Ich möchte kein spießiger Langweiler sein. Weil wenn ich mir manche Christen anschaue, dann findest du tatsächlich genau dieses Bild. Das landet dann in Engstirnigkeit, in beurteilend, heuchlerisch, starr und ohne Ende Langeweile. Warum sollte ich also mit einem Gott etwas zu tun haben wollen, der so ist und der mir so ein Leben aufdrücken will? Das brauche ich nicht. Und ich sage mal, durch meine gemeindliche Prägung in den ersten 20 Jahren meines Lebens war mein Bild von Christsein genau das. Halte dich an die Regeln, sei nett, zieh die richtigen Klamotten an, besonders als Frau, halte dich von bestimmten Leuten fern, geh auf Sicherheit und führe ein möglichst langweiliges Leben. Wow, das ist total super. Hallo Gott, du bist zwar Spielverderber, ich habe so gelernt, nehme ich mal für mich an. Ich kann mich an eine Situation erinnern, bei uns hieß es nicht Kinderkirche, sondern Sonntagsschule und dann saßen da, keine Ahnung, 50 Kinder in den Reihen und ich war dann halb pubertär wahrscheinlich und die Stühle waren alle verkettet und ich saß in der Reihe und habe dann die Stühle verschoben und irgendwann kam der Mitarbeiter an, setzt sich neben mich und sagt, weißt du, wen du damit ganz traurig machst? Ja, genau, weil Gott sitzt da oben als Spielverderber. Dieser Jürgen, der hat die Stuhlreihe verschoben, das geht gar nicht. Notiere ich sofort in mein Buch. Gott sitzt im Himmel mit erhobenem Zeigefinger und seine einzige Tätigkeit ist es zu überwachen, was du tust, ob du dich auch auf alle Gesetze und Regeln hältst, die er vielleicht so aufgestellt hat, um dich dann darauf hinzuweisen, was du schon wieder alles falsch gemacht hast. Ich bin Gott sehr dankbar, dass mein Gottesbild irgendwann erweitert wurde, verändert wurde, ich Menschen kennengelernt habe, die meinen Horizont erweitert haben und ich Gott nochmal neu erleben durfte. Aber das ist etwas sehr Prägendes und so mögen wir alle in unserer Geschichte auch immer prägende Momente drin haben von Gottes Bildern. Und ich kann Menschen gut verstehen, die sagen, hey, an einen Gott, der so ein Spielverderber ist, will ich gar nicht glauben. Was soll ich denn damit? Mir mein Leben vermiesen lassen? Ich beginne mit schlechte Nachrichten. Schlechte Nachrichten für dich, wenn du jemand bist, der auf der Suche nach einer neuen oder einer guten Religion. Dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Das Wörtchen Christsein gebrauche ich eher ungern, weil Leute sofort ein Bild im Kopf haben. Ähnlich wie das, was ich gerade so ein bisschen beschrieben habe. Das sind die Langweiler und die haben sich an bestimmte Gesetze zu halten. Müssen sonntags auch noch in die Kirche, auch da ist es langweilig. Und deswegen benutze ich dieses Wörtchen ungern, obwohl es eigentlich so eine echt extrem coole Bedeutung hat. Christ sein, wie Christus sein, also ist schon ziemlich cool. Aber bei dem Wörtchen Christ sein haben viele Menschen dieses Bild von Religion sofort im Kopf. So, welche Weltreligion gibt es? Buddhismus, Hinduismus, Christentum. Wird alles einfach ineinander gereiht. Aber ich glaube, oder bin davon überzeugt, da ist ein Unterschied, ein riesengroßer Unterschied zwischen Religion und Christsein. Weil Religion konzentriert sich eher auf das Äußere als auf das Innere. Und Jesus macht das an einer Stelle absolut extrem deutlich. Ich finde ja spannend, wenn ich mir überlege, wie ist mein Gottesbild, wie bekomme ich ein gesundes, dann habe ich eine gigantische Chance. Ich schaue in die Evangelien rein, schaue mir an, wie war Jesus? Und Jesus sagt in Johannes 14, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn ich etwas von Jesus begreife, wie er ist, was er getan hat, was er gesagt hat, dann bekomme ich ein gesundes Gottesbild. Da heißt es in Matthäus 23, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, ihr Inhalt aber zeugt von eurer Raubgier und Maßlosigkeit. Mit anderen Worten, ihr zieht eine Show ab, aber sie passt nicht zu dem, was in euch drin ist. Sie passt nicht zu eurer Herzenshaltung. Und dann sagt Jesus weiter, du verblendeter Pharisäer, sorgt zuerst dafür, dass der Inhalt des Bechers rein ist, dann wird auch das Äußere rein sein. Was versucht Religion? Religion konzentriert sich eher immer auf das Äußere als auf das Innere. Und viele Menschen haben dieses Bild von Gott vor Augen. Da ist ein heiliger Gott. Sehr heilig, der sündigt nicht. Und hier ist ein unheiliger Jürgen, ein unheiliges Ich. Und da ist so eine Kluft zwischen. Da kommt man nicht hin. Also versucht man, diese Kluft ist da, weil ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich bin irgendwie unheilig, dem Ganzen da nicht würdig, dieser Gott, diese Macht, diese Kraft, irgendwas da oben weit weg. Also wie kann ich denn aber irgendwie da hinkommen, weil so eine Sehnsucht in mir, die ist ja da. Also wie komme ich da hin, wie kann ich diese Kluft von da unten zu da oben irgendwie überbrücken? Also versucht Religion und versuchen wir Menschen, da sind wir sehr schnell drin, auch wir Christen, auch wir Jesus-Nachfolger, durch Leistungen, durch besondere Anstrengung irgendwie diese Kluft zu überwinden, diese Sündhaftigkeit irgendwie beiseite zu schieben, besser zu werden, religiöse Dinge zu tun. Du magst denken, das hast du hinter dir gelassen. Ich habe gemerkt, es gibt so Mechanismen in mir drin, die kommen da immer wieder hoch. Ich habe 3 Wochen nicht gebetet. Oh, liebt Gott mich noch genauso wie vorher? Ja, die schnelle Antwort ist ja. Aber so gefühlsmäßig, sowas tickt in mir, die kleinen Mechanismen im Hinterkopf. Und ich merke selbst, da wo es um Kern, eigentlich um Beziehung geht, kommt ganz schnell so ein religiöses Leistungsdenken hinein. Ich weiß nicht, welche religiösen Regeln du vielleicht aufgesogen hast. Irgendwie so zur Kirche gehen, spenden, regelmäßig beten, Bibel lesen, fromme Lieder auf der Straße singen, Traktate verteilen. Oder was man so tun müsste, um irgendwie dann doch bei Gott ein bisschen angesehener zu sein. Oder bestimmte Dinge einfach bleiben zu lassen, damit Gott dich gut findet. Damit er sagt, ja, bist doch ein toller Kerl. Wenn du schon länger zumindest in diese Kirche gehst oder vermutlich auch in vielen anderen, wirst du gehört haben, hey, diese Kluft kann ich nicht dadurch überwinden, dass ich etwas tue. Aber diese Mechanismen, habe ich gemerkt, stecken doch ganz schön tief in unserem Kopf drin. Durch mein Verhalten könnte ich irgendetwas dazu beitragen, eine Kluft zu Gott zu überwinden. Und Jesus sagt aber ausdrücklich, seid nicht wie die Pharisäer, die genau das getan haben. Sie haben eine große religiöse Show aufgeführt. Sie gehen auf die Straße, beten lange Gebete, tragen tolle Gewänder, versuchen alles komplett richtig zu machen nach außen hin, aber innen drin passt es einfach nicht. Seid nicht wie sie, bei ihnen geht es nur ums Äußere. Das ist Jesus' knallharte Botschaft. Wie ist denn eigentlich dazu gekommen, dass die Pharisäer das so gehandhabt haben, die Schriftgelehrten, dass man versucht hat, hey, in diesem Äußeren das alles so darzustellen, als würde es passen, weil das haben sie gar nicht mit einer bösen Absicht gemacht. Wenn man sich das geschichtlich anschaut, dann findest du im Alten Testament so die Geschichte über das Volk Israel und dort gab es 2 Leute, Nehemia und Esra, und nach diesen beiden beginnt es, dass die religiösen Führer damit begonnen haben, um das eigentliche von Gott gegebene Gesetz, die 5 Bücher Mose, die Tora, weitere Gesetze drumherum zu bauen. Weil sie haben gemerkt, hey, das Volk Israel, das bricht immer wieder diese Gesetze von Gott. Da halten sie sich nicht dran. Und jetzt sind sie in Gefangenschaft, sind weggeführt worden aus dem verheißenen Land. Wir müssen also dem Volk irgendwie helfen, diese Gesetze nicht zu brechen. Also bauen wir noch mehr Gesetze drumherum. Also man sagt auch, ich glaube, Zaungesetze. Ja, so wie auf der Autobahn, eigentlich sagt man, du darfst 120 fahren und jetzt kommt der Pharisäer und sagt 60, damit du auf ja nicht die 120 brichst. Und das hat extreme Ausmaße angenommen. Gar nicht böse gemeint, sondern eigentlich mit einer guten Intention. 600 neue Gesetze, die jeden Schritt in deinem Leben beherrscht haben. Allein für den Sabbat, der geheiligt sein sollte, waren es 65 verschiedene Gesetze, auf die du achten musstest. Man hat dann irgendwann das alles zusammengefasst in ein Buch mit 800 Seiten. Viel Spaß beim Lesen, auswendig kennen. Und deswegen ist auch verständlich, warum Jesus so extrem reagiert. und so gefühlt allergisch darauf reagiert. In Matthäus 23 sagt er in den Versen 3 und 4, doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun, denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann, und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Wenn du jemals gedacht hast, ich würde gerne glauben, aber dieser Gott ist ein Spielverderber. Da sind zu viele Regeln, die sind zu erdrückend, die machen mein Leben langweilig. Das spiegelt nicht das Herz Gottes wider. Das macht Jesus hier deutlich. Es ist etwas, was Menschen hinzugefügt haben, was du müsstest und solltest, um diese Lücke zu schließen. Wenn dein Bild von Gott ist Spielverderber, dann darf ich dir heute Morgen sagen, Jesus hat das aufgelöst und hat gesagt, so bin ich nicht, so ist Gott nicht. Denn die Gesetze, die Gott gemacht hat, das, so heißt es an einer anderen Stelle, die er festgelegt hat, sind nicht dazu da, uns einzuschränken, sondern uns ein Leben hineinzuführen voller Fülle und Freiheit. Das war die schlechte Nachricht für die religiösen Menschen, für Menschen, die nach Religion suchen. Aber auf der anderen Seite habe ich viele, viele gute Nachrichten mitgebracht. Und da lesen wir weiter in Römer 3. Da heißt es, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Ein Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Und ich würde gerne aus diesem Text nochmal 3 Punkte rausziehen. Und das erste steht in dem ersten Teil von Vers 20. Durch das Befolgen des Gesetzes werden wir niemals Gottes Annahme verdienen. Ein Punkt, den du sicherlich das ein oder andere Mal schon mal gehört hast, aber der so extrem wichtig ist. Religion sagt, du kannst Gott durch deine Werke gefallen. Tu Gutes, lass das Schlechte. Geh zur Kirche, sei ein guter Mensch, lass dich taufen, lies die Bibel. Aber Römer 20 sagt, egal wie sehr du dich abmühen magst, du wirst Gottes Annahme durch gute Taten niemals erreichen. Egal wie sehr du dich anstrengst, egal was du glaubst, was ein guter Typ du bist, was du alles Tolles getan hast, du wirst Gottes Annahme dadurch nicht erreichen. Aber jetzt kann man sich doch durchaus die Frage stellen, wenn ich das Gesetz eh nicht erfüllen kann, warum hat Gott es denn dann gegeben? Was soll denn das? Punkt 2, der Zweck des Gesetzes ist es mir zu zeigen, dass ich einen Retter brauche. Da heißt es, im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Die meisten Menschen würden vermutlich von sich behaupten, hey, ich bin doch kein schlechter Mensch und das lasse ich mir von dir auch nicht erzählen. Okay, beim Essen und beim Autofahren bin ich vielleicht noch ein Sünder, aber ansonsten mach mir doch kein schlechtes Gewissen. Ich lebe doch eigentlich ein gutes Leben. Aber wenn wir ehrlich mit uns selbst sind und mal unser Leben reflektieren, dann merken wir doch, hey, wir alle haben gelogen, würde ich mal sagen, alle. Zu 99% haben wir auch alle gestohlen, betrogen, 98%, die Ehe gebrochen, 92%. Weil Jesus sagt, wenn du nur in deinem Kopf begehrt hast, dann hast du schon die Ehe gebrochen. Also wenn wir so gehen, dann sind wir alle Sünder, alle schuldig. Und je mehr du dich mit den Gesetzen Gottes beschäftigst, merkst du, hey, da komme ich nicht raus. Ich kann nicht sagen, dass ich unschuldig bin. Das Gesetz ist gegeben, um zu zeigen, dass wir schuldig sind. Das Ding ist nämlich, wenn ich durchs Leben gehe und sage, ich bin kein schlechter Mensch, dann erkenne ich auch nicht, dass ich Gottes Güte und Vergebung brauche, dass ich überhaupt, dass es eine Notwendigkeit besteht, dass Gottes Gnade in mein Leben hineinkommen muss. Solange ich mich selbst nicht als Sünder sehe, werde ich auch nicht erkennen, dass ich einen Retter brauche. Das Gesetz hat die Funktion, mir genau das vor Augen zu zeigen. Ich bin hilfsbedürftig. Ist erstmal ein Eingeständnis, vielleicht auch ein doofes, vielleicht nervt dich das gerade. Und sagen, hey, ich hilfsbedürftig, komme ganz gut allein zurecht. Aber das Gesetz, Gott möchte dir dadurch zeigen, du bist hilfsbedürftig. Aber da lässt er uns nicht stehen. Denn im Vers 22 heißt es ja, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Das heißt, Gott hat das in seinem Plan vorgesehen und hat gesagt, weißt du was, du kannst nichts tun, aber du musst es auch gar nicht tun. Das erwarte ich gar nicht von dir, sondern ich habe es getan. Nicht durch Anstrengung, religiöse Werke, nicht durch Kirchenbesuch oder sonst irgendetwas. Du brauchst keine Religion, sondern Christus allein. Du brauchst auch nicht Christus und gute Werke. Nicht Christus und besondere Anstrengung, sondern Christus und nur Christus allein. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und das ist das Versprechen, was hier drin steckt, ist dir deine Schuld vergeben und du bekommst neues Leben. Dieser Punkt von, du brauchst nicht nur Jesus, sondern noch irgendetwas anderes, merke ich es in Kirchen, dann doch immer wieder so ein Knackpunkt. Kommt doch immer irgendwie was dazu. Ja, wir sagen ja Christus allein, aber dann doch noch irgendetwas anderes, was du auch noch tun solltest und bleiben nicht bei Christus allein. Und eine Bibelstelle hat mich oder eine Story aus der Geschichte hat mich an der Stelle ein Stück neu begeistert und überwältigt. Etwas, was Jesus veranschaulicht, direkt kurz vor seinem Tod, dass nur er allein Rettung bringt. Nicht Christus plus irgendetwas anderes. Jesus hängt am Kreuz und links und rechts von ihm hängen Verbrecher, Schwerverbrecher. Und der eine spottet über ihn, sagst du, weißt du was, du hast allen Leuten geholfen, doch hey, jetzt komm, hilf dir selbst und hilf auch uns hier vom Kreuz runter. Und auf der anderen Seite hängt auch einer dieser Schwerverbrecher, der hat aber etwas verstanden in dem Moment. Der schaut Jesus an und sagt, Jesus, wenn du in dein Königreich kommst, dann denk an mich. Jesus blickt ihn an und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, heute habe ich dir vergeben. Du bist frei. Dieser Verbrecher hing am Kreuz, der konnte nicht mehr runter. Der konnte nicht morgen in die Kirche gehen und ein frommes Leben führen. Der konnte noch nicht mal hingehen und sich taufen lassen. Und der ist in den nächsten Stunden gestorben dort am Kreuz. Jesus allein. Da ist nichts, was ich tun könnte, um mich selbst aus diesem Schlamassel rauszuziehen. Religion und auch religiöses Christsein hat kompliziert gemacht, was Gott eigentlich einfach gemacht hat. Religion fügt der Einfachheit des Evangeliums etwas hinzu. Und wenn man mal ganz an den Anfang der Geschichte zurückgeht, und egal, ob man jetzt sagt, okay, die Geschichte mit dem Paradies, Adam und Eva ist genauso, wie es in der Bibel steht, oder ob man sagt, hey, da ist etwas Grundsätzliches drin, was diese Geschichte transportieren wird, wirst du doch mit mir Folgendes feststellen. Gott erschafft den Menschen, Adam und Eva. Und er sagt, ich habe euch hier etwas Geniales erschaffen, da könnt ihr drin leben. Ihr dürft den Tieren Namen geben, ihr sollt euch vermehren, ihr dürft Spaß aneinander haben, ihr dürft Spaß miteinander haben. Ihr sollt das Leben genießen. Ihr dürft mit mir in Beziehung sein. Wir treffen uns, gehen abends zusammen durch den Garten. Genießt das Leben. Das ist das, was ich möchte. Es ist echt toll, was ich hier für euch geschaffen habe. Es ist genial, oder? Guckt euch das an und genießt das. Führt ein tolles Leben. Aber eine Sache ist da. Es nicht von diesem Baum. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Von dem dürft ihr nicht essen. Die einzige Sache. Ich finde, das klingt nach einem Leben, was sehr einfach ist, weil es gibt nur genau eine Sache, die ich nicht tun soll. Und alles andere kann ich genießen. Das klingt einfach. Warum will Gott dass sie nicht davon essen? Ist Gott eben doch der Spielverderber? Nein, Gott sagt, wenn ihr davon esst, dann müsst ihr sterben. Die Folge davon ist, dass ihr sterbt. Deswegen verbiete ich es euch zu tun. Deswegen lasst es bleiben. Ich warne euch davor, weil es nicht gut für euch ist, weil es euch Leben raubt. Das, was Gott an Geboten gibt, ist nicht Spielverderber Gott, sondern ist etwas, das er sagt, ich möchte euch davor bewahren, dass ihr Leben verliert. Im Psalm 119 schreibt der Dichter, ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Und dieser Dichter war weder Anwalt noch Richter, sondern hat erkannt, die Gebote Gottes, nicht die, die Menschen hinzugefügt haben, sind Gebote, die Leben hervorbringen. Die Segensspuren in meinem Leben hinterlassen. Außerhalb dieses Gesetzes ist Tod, ist etwas, was Leben raubt. Als Miriam und ich vor 10 Jahren geheiratet haben, da habe ich einen Treueschwur abgelegt. Ich habe gesagt, ich werde dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist das Gesetz unserer Ehe. Dieses Versprechen. Das sind die Regeln. Und wozu dient das? Das ist ja eine Art Begrenzung, zu sagen, ich werde dich lieben, bis der Tod uns scheidet. Niemand anders. Ist doch eine Einschränkung. Ist ja wie Spielverderben. Aber die Wahrheit ist, in diesem Rahmen erlebst du Segnungen, die du außerhalb dessen niemals finden wirst. Eine Erfüllung, die außerhalb dessen einfach nicht gegeben ist. Warum halte ich dieses Gesetz? Aus Liebe. Ich habe ein Versprechen aus Liebe gegeben. Und da, wo Religion mit Gesetzen verkompliziert, ist es eigentlich so, dass Jesus mit Liebe vereinfacht. Auch da viele kleine Geschichten, aber ich sage ja, wenn wir uns Jesus anschauen, werden wir etwas von der Persönlichkeit Gottes in unser Gottesbild neu prägen und gut prägen. Da kommt ein religiöser Mann zu ihm und sagt, hey, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Was ist das Wichtigste, was ich tun kann? Ich meine, es ist ja eine ganze Latte, so, was man da so tun kann und lassen kann. Und Jesus sagt, hey, das Wichtigste, was du tun kannst, ist Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner Seele und mit deinem Verstand zu lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und die ganzen anderen 600 Gebote, all das andere Zeugs, was da steht, Jesus, was ist das Wichtigste? Liebe. Religion verkompliziert mit Regeln. Jesus vereinfacht an dieser Stelle mit Liebe. Liebe Gott mit allem in dir. Und ich möchte noch eine Geschichte erzählen, die uns über Jesus berichtet wird, die mich auch wieder neu begeistert hat, die mich gefühlt jedes Mal begeistert. Jesus ist da und religiöse Führer schleppen eine Frau mit. Sie sagen, wir haben sie erwischt beim Ehebruch. So, das war das Schlimmste, was du damals irgendwie machen konntest. Interessant, sie schleppen ja nur die Frau mit, nicht den Mann. Gönnen ja mal 2 dazu. Aber sie sagen, das Gesetz sagt, wir müssen sie steinigen. So, und die hatten sie ja irgendwie darauf angelegt, Jesus in irgendeine Falle zu führen. So, es ging erst hier noch nicht mal um die Frau. Aber sie schleppen sie mit und sagen, das Gesetz sagt, wir müssen sie steinigen. Was sagst du, Jesus? Jesus kniet sich nieder, nimmt einen Stock in die Hand und schreibt in den Sand. Und dann sagt er zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und man kann darüber rätseln, was hat Jesus denn da wohl aufgeschrieben? Aber dadurch, dass dann später da steht, die Männer sind einer nach dem anderen weggegangen, die Ältesten gingen zuerst, dann die Jüngeren, haben sich schlaue Menschen überlegt, es könnte durchaus sein und auch Sinn machen, dass Jesus die Sünden dieser Männer aufgeschrieben hat. Hat angefangen, vielleicht mit dem Ersten, mit Wilfried. Was der denn so gemacht hat? Und dann mit Gustav. Ich hoffe, keiner von euch heißt so. Hat das aufgeschrieben. Und auf einmal wird den Menschen etwas bewusst und sie gehen weg und sagen, hey, ich kann hier gar keinen Stein werfen. Irgendwann schaut Jesus auf zur Frau und sagt, wo sind alle die, die dich steinigen wollten, die dich verdammen wollten? Er sagt, es ist keiner mehr da. Es bleibt in dieser Szenerie der Sohn Gottes, und eine gebrochene Frau, eine sündige Frau. Und Jesus schaut sie voller Liebe an und sagt, wenn dir keiner mehr ist, der dich verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Sondern geh hin, leb dein Leben und sündige hinfort nicht mehr. Über diese Frau wird ja nichts weiter berichtet, aber ich würde mal davon ausgehen, dass sie vielleicht durchaus nochmal das Gesetz gebrochen hat, aber ihr Leben in der Form nicht weitergelebt hat, wie sie es vorher gelebt hat. Dass sie einen Richtungswechsel vorgenommen hat. Und warum? Aus Angst, noch mehr erwischt zu werden und Schwierigkeiten zu bekommen? Nein, sondern ich glaube, weil ihr vergeben wurde und weil sie Liebe erfahren hat. Das ist etwas, was mich wieder neu gepackt hat. Ich darf da sitzen, bin nichts besser als diese Frau. Und Jesus schaut mich an und sagt mir, auch ich verdamme dich nicht, sondern ich vergebe dir und ich liebe dich. Und jetzt geh, lebe dein Leben, genieß es, aber sündige nicht mehr. Und ich darf losziehen und sagen, hey, ich habe ein Leben zu genießen, nicht mit einem Spielverderber Gott, sondern ein Gott, der möchte, dass mein Leben gelingt und ich aus Liebe zu ihm, weil er mich zuerst geliebt hat, nach seinen Geboten leben darf, weil es Gebote des Lebens sind. Nicht das, was Menschen oben drauf packen, was ich tun müsste, sondern das, was Gott sagt. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen und dann würde ich gern für, ich sag mal, zwei Gruppen von Leuten beten. Ich habe gesagt, ich habe selber aus meiner Gemeindegeschichte dort einiges mitgenommen. Und ich glaube, dass der eine oder andere hier sein wird, der dieses Bild von Gott im Kopf hat. Da ist dieser Spielverderber und ich muss halt irgendwie nach den Gesetzen leben. Und ich sag mal, da rauszukommen, das ist ein Prozess, das hat ganz stark etwas damit zu tun, mich mit Jesus zu beschäftigen, mein Gottesbild richtig zu prägen. Aber ich glaube, dass es auch immer wieder Momente braucht, vielleicht wie solche, wo ich Schritte gehe, wo ich das für mich in Anspruch nehme und sage, Gott, ich möchte an dieser Stelle mein Gottesbild verändert haben. Dafür möchte ich beten. Und danach möchte ich nochmal für Leute beten, die sagen, hey, ich habe noch überhaupt keine Beziehung zu diesem Gott. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns Gott zu zeigen, wie Gott ist. Und ich finde es großartig, dich anzuschauen, wie liebevoll du mit Menschen gegangen bist, aber auch wie rigoros du gesagt hast, ich will keine Religion. Ich will nicht, dass es um Äußerlichkeiten geht, dass euch etwas aufgelastet wird, sondern ich möchte Leben bringen, ein Leben in Fülle. Jesus, ich danke dir dafür, dass du großartig bist. Gott, und wir alle laufen ein Leben, wo wir Einflüssen aufgesetzt sind, wo wir Prägungen erfahren. Und ich möchte dich bitten, da wo es Menschen drin ist, dass sie diesen Spielverderber-Gedanken haben, wo es um Gesetzlichkeit geht, doch Regeln einzuhalten, um dir zu gefallen, Gott, da möchte ich bitten, dass du etwas aufbrichst und etwas wegnimmst, dass du Veränderung schenkst, dass du ein neues Bild von dir gibst, von dem, wie du wirklich bist. So wie du diese Frau angeschaut hast und gesagt hast, sündige nicht mehr, leb dein Leben, aber ich liebe dich. Jesus, ich bitte dich, dass du dort eine neue Erfülltheit schenkst, mit Liebe von dir und auch eine Freiheit schenkst und aus der Liebe heraus deinen Weg zu gehen. Ich bitte dich, dass du jeden jetzt anrührst, den das betrifft und dort vielleicht auch Wunden schließt.